begrüße Sie ganz herzlich zu unserem geistlichen Abend in der Adventszeit. Wir haben ja schon mit dem Rosenkranz uns eingestimmt und wir wollen jetzt ohne große Einleitung uns einlassen auf unser Ikonenkreuz, das wir heute in den Mittelpunkt unseres geistlichen Abends stellen wollen. Im Jahr 2011 wurde das Ikonenkreuz im Kloster Bochum-Stiepel durch Abt Maximilian Heim feierlich geweiht. Die Vorarbeiten sowie das Schreiben der Kreuzikone durch Frau Lange haben über 2 Jahre in Anspruch genommen. Es hängt im Kreuzgang des Klosters und ist so nur selten für die Öffentlichkeit zu sehen. Pater Prior hat allerdings entschieden, es als Auferstehungskreuz an Ostern zu verwenden. Christus triumphiert über Sünde und Tod. Damit steht es aber auch am Ende des Kirchenjahres und leitet am Christkönigssonntag in die Adventszeit über.
Im Jahre 1133 schenkte der Markgraf Leopold III. Im Sattelbach bei Wien ein Zisterzienserkloster und gab dem Namen allersiegreichstes Zeichen des Kreuzes. Daraus wurde Santa Crux bzw. Heiligenkreuz. Unterstrichen wird der Name durch eine Schenkung Herzog Leopolds V., eines handgroßen Stückes des Kreuzesholzes an das Kloster im Jahre 1188. Die authentisch bekannten Stücke dieser Welt ergeben bekanntlich nicht mehr als den Querbalken, weil es bei den Römern üblich war, den zu Kreuzigenden nur den Querbalken aufzubürden. Das senkrechte Holz war bereits an der Richtstätte vorhanden. Die Kreuzreliquie ist bis heute geistlicher Mittelpunkt des Stiftes Heiligenkreuz. 800 Jahre nach der Schenkung des Stückes Kreuzesholz, am Karfreitag des Jahres 1981, wurde über dem Hauptaltar der Stiftskirche eine Kreuzesikone angebracht, die Abt Franz Gaumann Müller in Auftrag gegeben hatte. Diese Kreuzesikone ist eine Kopie, also nicht exakt 1:1, des in Dom zu Sazzano befindlichen Originals. Sazzano liegt in Italien. Letztere, also das Original, wurde vom Meister Wilhelm Giulielmus genannt, im Jahre 1138, also 5 Jahre später, als die Gründung von Heiligenkreuz geschrieben. Die Kreuzesikone des Meister Wilhelm im byzantinischen Stil, die ursprünglich für die Kathedrale von Lüni vorgesehen war, ist der Prototyp der erst bemalten Holzkreuze der Toskana. Das Kreuz von San Damiano in Assisi im Leben von San Francesco und San Chiara spielt es eine wichtige Rolle und entstand nur wenige Jahre später und weist große Ähnlichkeiten auf. Seit dem Christkönigsfest des Jahres 2011 hat nun auch die Zisterze hier in Stiepel eine Kopie des Heiligen Kreuzerkreuzes und damit auch eine abgewandelte Kopie des Sazzano und ähnlichen San Damiano Kreuzes. Hat das Werk Meister Wilhelms Ausmaße von 3 Meter mal 2,14 Meter, so ergibt sich das Kreuz in Stiepel mit 1,9 Meter mal 1,45 Meter bescheidener, aber genauso aussagekräftig.
Und der Begriff Ikone, griechisch Icon, Abbild, beschreibt ein zweidimensionales Bild mit symbolreicher Ausgestaltung. Ikonen sind keine Bilder im herkömmlichen Sinn. Es sind Träger einer Botschaft, ähnlich einem Buch. Dazu finden wir auf ihnen stilistische Mittel wie Mimik, Gestik, Farbgebung, Anordnung von Bildgegenständen, Symmetrien, Proportionen und mehr. Ikonen sollen einen Kontakt zum Himmel darstellen. Sie repräsentieren eine Wahrheit hinter dem Bild. Daher wird eine Ikone geschrieben und nicht gemalt. Der Unterschied besteht in der Vorbereitung des Schreibers gegenüber einem Maler. Ein Maler wird sich Gedanken um die Bildaufteilung und die Farbgebung, die Perspektive und so weiter machen, bevor ein Schreiber einer Ikone diese Überlegungen anstellt. Das muss er natürlich auch tun, wird er aber im Gebet verharren und dies oft wiederholen, immer wieder, nachdem er ein Stück geschrieben hat. Eine Ikone spricht oder kann gelesen werden, ohne dass der Betrachter einer bestimmten Sprache mächtig sein muss. Dies war in der ausgehenden Antike, die älteste Ikone ist aus dem 6. Jahrhundert, bekannt und auch dem beginnenden Mittelalter wichtig. Analphabeten konnten so auch die Botschaft verstehen. Links sehen Sie das Kreuz in San Michele in Lucca. Aber auch uns, die wir die Heilige Schrift lesen können, treffen die Ikonen ins Herz und lenken unser Denken auf die Mitte ihrer Botschaft. So wollen sie Gottes Wort und unser Leben miteinander in Berührung bringen. Wenn man das Kreuz auf sich wirken lässt, findet es seine eigene Sprache und zieht den Betrachter in das Geschehen hinein, lässt ihn zu dem finden, durch den wir sind. Ikonen wollen eine Art Fenster sein, durch das das göttliche Licht zu uns dringen kann. Entscheidend ist die Wahrheit, die durch sie hinabsteigt und sich in ihnen ausdrückt. Diese Art der Zwiesprache mit Gott hat zur Osterzeit, als das Kreuz hier in Stiepel in der Kirche hing, viele Menschen berührt. Viele haben sich ergreifen lassen von der Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem.
Auch wir wollen uns heute Abend darauf einlassen, inmitten all unserer Probleme und Sorgen, die uns, unsere Mitmenschen und die ganze Welt bewegen. Oft nimmt uns eigenes und fremdes Leid ganz gefangen. Und auch Christus lässt sich davon ganz treffen, wie das der Künstler Matthias Grünewald in dem Isenheimer Altar dargestellt hat.
In Gottes Haus mit Haar Resurrexionos helfen salva.
Aber indem er, Christus, das tut, strahlt schon etwas auf von der Herrlichkeit, die er durch sein Kreuz für uns erworben hat. Aufrecht stehend, die Arme weit gebreitet, die Augen geöffnet, den Betrachter anschauend, eben alles andere als einer dem Tode nahe. Christus triumphiert. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Die innere Dynamik des Ikonenkreuzes ist mitnehmend, Vorwegnahme des Sieges über Leid und Tod. Gleichzeitig wird aber die Vorgeschichte, das Geschehen, das zur Kreuzigung führte, das unabdingbar für das Erlösungswerk war, nicht ausgeblendet. Wir haben einen Zyklus von Leid, Auferstehung und Himmelfahrt vor uns. Wie schon angedeutet, nimmt Christus den größten Raum ein. Als Triumphator beherrscht er das Kreuz. Sein Blick scheint in die Weite zu gehen und seine Augen treffen doch immer wieder den Betrachter. Christus schaut ihn an, er schaut Christus an. Jetzt wird deutlich, dass die Kreuzigung nicht der Hauptaspekt ist. Zwar trägt Christus die Merkmale des Gekreuzigten, Nagelwunden und Seitenwunden.
Qui condolens in peritum, mortis perire seculum, salvas tibundum languidum, donat seis remedium. Ergente nun libes tebe,
in dieser Darstellung ist Christus bereits der Auferstandene, ja der Verklärte. Zeit und Ewigkeit treten hier in eine wechselseitige Beziehung. Seine ausgebreiteten Arme umfassen nicht nur die abgebildeten Personen unter dem Kreuz. Sie umarmen die Welt, die Schöpfung, seine Schöpfung. Und er wird wiederkommen in ganzer Herrlichkeit. Das ist Advent, das Hoffen und Rufen, komm, Maranatha. Der Advent ist auch die Zeit der Dunkelheit. Haben wir keine Angst davor. Lassen auch wir uns anhören, ja packen von der Not unserer Mitmenschen. Gehen wir ihren Leidensweg mit, weinen wir ihre Tränen wie die unseren. Lassen wir uns auch ein Stück zum Leidensmann machen. Denn es geht dabei nicht um Leiden und Tod um seiner selbst willen. Vielmehr wird dabei, wie bei der Ikone, schon etwas von der Herrlichkeit deutlich, die uns Christus durch den Blick seiner Liebe schenken will. Das ist das Licht der Kerzen im Advent und noch mehr der vielen kleinen Zeichen der Liebe zwischen den Menschen. Sie wollen in dieser Adventszeit von nichts anderem berichten, als vom Osterglanz dieser Ikone. Das kleine Kind in der Krippe, das wird einmal die Dunkelheit besiegen.
Christus trägt auf der Ikone nur das Lendentuch. Es ist eigenartig stilisiert, scheinbar transparent. Ein symmetrischer Faltenwurf mit einem streng konzipierten Knoten des Gürtels. Naheliegend ist ein Lendenschurz aus Leinen mit großer Ähnlichkeit zu Darstellungen aus Ägypten, was wir links sehen. Im Buch Exodus 28, 40 bis 42 wird die Kleidung für Priester beschrieben und explizit auf einen linnenen Lendenschurz hingewiesen. Christus ist Hohepriester und zugleich das dargebrachte Opfer. Nach Johannes 1,29 ist er das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aus seinen Wunden strömt Blut, um zu heilen, was verwundet ist. Oft blutet auch unser Herz, wenn wir nicht wirklich helfen können und am Ende sogar enttäuscht werden, weil der, dem wir helfen wollen, unsere Hilfe so nicht annehmen kann oder sogar missversteht. Wie oft verzweifeln wir, gerade auch in diesen Tagen, fast an uns selbst, weil wir mit dem, was wir tun, hoffnungslos überfordert sind und aufgeben müssen. Vergessen wir dabei nicht, dass wir durch Taufe und Firmung Anteil am Priesteramt Christi haben. Wir dürfen und können alles mit den Gaben von Brot und Wein auf den Altar legen und werden dabei nicht mit dem Lendenschurz unserer Schande als Lachnummer zurückbleiben. Wo wir mit unserer Kraft am Ende sind, da kann Gott durch unsere Schwachheit Großes vollbringen.
Wenden wir uns nun den Personen zu, die unmittelbar unter dem Kreuz, unter den Querbalken stehen. Maria und Maria Magdalena. Maria kommt der orientalische Ehrenplatz auf der rechten Seite zu. Sie trägt ein blau-grünes Gewand und ein Tuch, das den Kopf bedeckt. Der Ikonenschreiberei gibt es nur eine eingeschränkte Farbkonvention. Das Blau kann als Deutung auf den Himmel, auf die Unendlichkeit hin gesehen werden. Das Marphorion, das Kopftuch oder Schleier, ist in dunklem Rot gehalten. Rot, die Farbe der Liebe. Liebe bis zum Letzten, bis Kalvaria und darüber hinaus. Drei Sterne sind zu sehen. Sie deuten auf die Jungfräulichkeit Mariens hin, vor, während und nach der Geburt, wie wir sie in diesem Advent feiern. Der Schleier im Altertum Zeichen der Heirat und der verheirateten Frau. Maria, die Braut des Heiligen Geistes, die in Treue das Versprechen durchgehalten hat, das sie dem Engel gegeben hat. Treu bis zum Tod ihres Sohnes, ja darüber hinaus. Marias Schuhe sind rot gehalten. Sie symbolisieren dabei ihre königliche Stellung in der Ordnung des Himmels. Maria, die geglaubt hat von Anfang an, siehe, ich bin die Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Marias Treue, ihr unerschütterlicher Glaube, sie ist die Gottesgebärerin, die Theotokos. Sie durfte den Advent schon erleben, aufgenommen mit Leib und Seele als Königin des Himmels. Was wir erhoffen dürfen, durch mancherlei Bedrängnis und Mühsal hindurch, ist Christus schauen zu dürfen, wie er ist. Warten und hoffen auf seine Wiederkunft mit dem Blick auf Maria. Ihm entgegen, gerade auch in dieser Adventszeit. Christus bewusster in die Mitte stellen, sich ihm intensiver zuwenden, ihm mehr Raum geben, ihn in mir wirken lassen.
Hinter Maria steht Maria von Magdala, Apostola, Apostolorum, Apostelin der Apostel. Denn Christus erschien ihr vor allen anderen, trotz ihrer Sündhaftigkeit, damit sie mit dieser Botschaft zu den Aposteln geht. In einem leuchtenden roten Gewand ist sie gekleidet, denn wie in Lukas 7,47 geschrieben steht, viel Liebe hat sie gezeigt. Ihre linke Hand liegt am Hals, ein Ausdruck großer Betroffenheit. Erkennen wir uns darin wieder? Maria Magdalena steht hier für die Kirche, das heißt für uns alle. Zusammen mit ihr empfangen auch wir als Erste die Botschaft von der Auferstehung. Das heißt, wir erfahren sie als Kirche immer neu und dürfen sie in die Welt hinaustragen. Nicht entsetzen über die eigene Schuld macht Maria Magdalena so betroffen, sondern das Staunen darüber, dass ihr die Botschaft von der Liebe Gottes anvertraut wird. Auch wenn wir viel gesündigt haben, das göttliche Kind hat sich uns zu seinen Botschaftern erwählt. Auch bei Johannes ist das Rot wiederzufinden. Auch er liebte Jesus über alles, ruhte an der Brust des Herrn. Spiegelsymmetrisch zur Gottesmutter hält er ein Tränentuch in der Hand. Hinweis auf die Verbundenheit zwischen Maria und Johannes und Jesus als Vermittler dazwischen. Seine Worte am Kreuz: Siehe deine Mutter, siehe dein Sohn. In Johannes 19, 26 bis 27. Das rötliche Obergewand bezeugt seine Liebe zu Christus. Maria, Frau des Klopas, ist überwiegend in Blaugrün, farblich auf den Himmel, den Ort der Ewigkeit hinweisend, und etwas Rot, Farbe der Liebe, gekleidet.
Christe Redemptor Omnium, ex audi princeps publicum. Qui condolens interitum, mortis perire seculum, salvas tibundum languidum, donans veis remedium. Pergente mundi bestia.
MHP steht für Mater, griechisch Mutter, und Theta und Ypsilon bedeutet Theou, griechisch Gottes, also Gottesmutter. Alle vier Personen unter dem Kreuz zeigen auf Christus hin. Man mag an die Deesis denken. Dort stehen unter anderem Maria und Johannes als Fürbittende am Thron Christi. Bei dem Ikonenkreuz wird auf Christus gezeigt, der nicht der Gekreuzigte ist, sondern schon der Auferstandene. Maria, unsere große Fürsprecherin vor Gott, ihr Sohn, der beim Vater für uns bitten kann, er, der in der Einheit des Vaters und des Geistes wiederkommen wird, um uns zu richten, um uns ganz zu durchschauen. Wenn wir auf die Wiederkunft des Herrn warten und hoffen, so müssen wir uns aber auch im Bewusstsein halten, dass er wiederkommen wird, um zu richten. Wir fürchten uns vor dem Offenbarwerden unserer Schuld und unseres Versagens. So ist es gut, Fürsprecher beim Vater zu haben. Als Mutter der Kirche lädt Maria die Kinder dieser Welt ein, ihre Sorgen und Nöte ihr vorzubringen. Sie wird uns eine mächtige Fürsprecherin sein, wenn der Herr wiederkommt, um uns in sein himmlisches Reich zu führen. Gerade auch hier an diesem Ort der schmerzhaften Mutter von Stiepel werden viele Gebete zur Mutter Gottes getragen. Wir dürfen sicher sein, dass Maria unsere Bitten hört und unsere Sorgen und Nöte vor Christus trägt. Mit Maria Christus entgegen. Auch das ist Advent.
Celestia, Terrestria, nur du Vater, subtita. Die Sancte Fide Christus, Ventore Iudex Seculi, conservamus in tempore.
Jesus Leidensweg beginnt im Garten von Gethsemane, der für uns Blut geschwitzt hat. und dann der Verräterkuss des Judas Iskariot. Jesus' Untergewand ist rot, Hinweis auf das Opfer Christi. Jesus' Hand gebietet einem seiner Begleiter Einhalt, der dem Diener des hohen Priesters ein Ohr abhub. Er, Gottes Sohn, lässt den Verrat geschehen, keine Abwehr. Das Gewand des Judas, dunkel, Abgrund, Tod. Wie oft fühlen wir uns verraten und verkauft und reagieren aggressiv, weil wir verletzt, enttäuscht und wütend sind. Das ist verständlich, fügt aber nur neue Verletzungen sich selbst und bei den anderen hinzu. Jesus durchbricht diesen Kreislauf des eigenen Zornes und begegnet auch dem Verräter ruhig, ohne seinen Verrat dadurch kleinzureden oder zu beschönigen.
Die Geißelung. Jesus steht gebunden am Pfahl. Links und rechts die Schergen, die auf ihn einschlagen. Über Jesus zwei Engel, die ihrer Haltung nach an dem Leid Anteil nehmen. Wir werden später den Engeln noch einmal begegnen. Sie begleiten diesen Opfergang von Anfang an, seit der Krippe. Und Pontius Pilatus. Er zeigt sich völlig abgewandt vom Geschehen in einer Toga. Er, der den Befehl zur Geißelung und Kreuzigung gab, aber seine Hände in Unschuld wusch. Unter dem Druck der Menschenmenge verurteilte er Jesus, entgegen seiner inneren Einstellung, schwach geworden, steht er abgewandt im Torbogen. Wie oft werden wir schwach, geben nach. Umfängt uns dann nicht die Traurigkeit, und wir wenden uns ab in der Reflexion unserer Nacktheit, also die eigene Schwäche vor Augen geführt, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Die große Angst des Menschen, vor Gott und voreinander nackt dazustehen, die Angst der Ureltern, die immer wieder des heilenden Blickes der Liebe bedarf. Was wäre wohl passiert, wenn Adam und Eva geglaubt hätten, dass sie so vor Gott erscheinen dürfen? Glauben auch wir daran, in der Heilung im Sakrament der Buße? Komm, o Herr, Maranatha! Nein, wir wollen uns nicht verstecken in diesem Advent wie die Ureltern, sondern rufen, komm, Herr, und sieh unsere Nacktheit.
Verlassenheit. Auffällig sind die Engel, die in den Teilbildern vorkommen. Engel sind die Verbindung zum Himmel. Ihnen kommen verschiedenste Aufgaben zu. Als Ostiarier stehen sie an der Himmels- und Paradiespforte. Sie sind also auch Türwächter. Als Wächter auch an Apsisseiten und Kirchenportalen. Sie verstoßen Verbannte im Weltgericht oder wägen Seelen. In der Regel ist dann der Erzengel Michael dabei. Als Bewacher der Himmelsstadt. Als Exorzisten sind sie bei der Taufe beschäftigt. Sie sind die Bewahrer der Kirche. Sie kämpfen auch oft. Bei diesen Tätigkeiten, besonders die Erzengel, voran Michael beschäftigt. Als Lektoren befinden sich oft bei Evangelisten und Kirchenväter Darstellungen. Als Akoluten, also leuchtertragende Engel, erscheinen sie in vielen Verbindungen bei Christus, Heiligen und bei Maria. Sie, die Engel, sind die authentischen Zeugen des Leidens und der Auferstehung Christi. Im Ikonenkreuz sind sie bei der Geißelung, der Kreuzigung, der Auferstehung und der Himmelfahrt dargestellt.
Auf seinem Weg nach Golgotha ist Jesus wieder in seine Gewänder gekleidet. Über ihm ist sein Name angedeutet, Jesus Christus. Entgegen der üblichen Praxis trägt der zu Kreuzigende sein Holz nicht selbst, sondern Simon von Cyrene muss sein Kreuz tragen. Jesus blickt zu den weinenden Frauen, Maria, der das von Simeon geweissagte Schwert ins Herz dringt. Von der anderen Seite kommt Simon von Cyrene vom Feld, müde. Er will eigentlich nur noch nach Hause. Da wird er gezwungen, für einen Verurteilten, den er nicht kennt, das Holz des Kreuzes zu tragen, unfreiwillig. Das geschieht auch uns oft auf unserem Weg. Wie viele Dinge müssen wir unfreiwillig tun in diesem Advent? Wie oft sind wir eingespannt in die Zwänge des Alltags und möchten doch daraus flüchten? Und doch sind wir gerade in dieser Gefangenschaft dem Herrn ganz besonders nahe. Es ist der Weg, die Richtung, in die er uns führen will, nicht der ganz andere Weg, der so viel attraktiver und leichter und frommer aussieht. Wir suchen oft das Eigentliche außerhalb unseres Lebens, und doch hat sich Gott mitten hineingepflanzt in die Zwänge unseres Alltags. Wagen wir diesen Weg dem Herrn entgegen in diesem Advent.
Im unteren Bereich des Querholzes, linke Seite, trägt eine Figur mit Nimbus ein Spruchband. Wie ein Schaf wird er zum Schlachten geführt. Jesaja 53, 7b. Dieser Spruch stammt aus dem Lied des leidenden Gottesknechtes. Die Liturgie der Karwoche weist auf Jesus Christus, den Gottesknecht, hin. Auf der anderen Seite ebenfalls eine Figur mit Spruchband. Der Odem unseres Mundes, der Gesalbte, der Herr, ist gefangen in unseren Sünden. Es entstammt dem Propheten Jeremia. Dieser Satz wird in der Liturgie des Karfreitages und Karsamstages verkündet, in der das Leiden Christi gefeiert wird. In den oberen Feldern der Querbalkenenden sind die Symbole der vier Evangelisten. So wird durch Christi Arme das Alte und das Neue Testament bestätigt.
Nehmen wir auch uns im Advent immer wieder einmal die Heilige Schrift zur Hand, die sein Kommen ankündigt. Der Schleier ist fortgenommen von der Verheißung der Propheten, die seine Geburt verkündeten. Der Schleier ist fortgenommen, der Tempel, der Vorhang im Tempel ist zerrissen und wir schauen ihn, den König, noch unter den Zeichen des Todes, als Josef von Arimathäa den Leichnam Jesu vom Kreuz abnimmt. Maria hält eine Hand ihres Sohnes, ein Jünger die andere. Enttäuschte Hoffnungen und doch nicht losgelassen. Ist das nicht auch eine Anregung für diesen Advent? Unsere enttäuschten Hoffnungen nicht loslassen, sondern weiter vertrauen auf die Botschaft, die sich darin enthüllt. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. So wie der Vorhang im Tabernakel hier in Stiepel geöffnet werden muss, damit wir Jesus Christus in der Realpräsenz der Brotgestalt sehen dürfen, so rufen wir auch in diesem Advent: Komm, Herr. Und so musste dieser Schleier im Tempel zerreißen unter den Vorzeichen des Todes, damit er kommen konnte.
Vis-à-vis von Pilatus, auf der anderen Kreuzesseite, kniet eine weitere Figur, abgetrennt durch einen senkrechten Balken, in den Proportionen ähnlich wie Pilatus. Die Figur trägt einen Nimbus, jedoch fehlen die bekannten Attribute der Evangelisten. Außerdem trägt die Figur einen Bart. Das apokryphe Petrus-Evangelium beschreibt die Kreuzesabnahme im Detail. Wir können also annehmen, dass es sich dabei um Petrus handelt, der Jesus dreimal verriet und darüber äußerst betrübt war. Wo haben wir Jesus verraten? In unserem Tun und Handeln. Wo ist sein Wille nicht geschehen? Petrus, der den Herrn verraten hat, dreimal, weist auf das Kreuzesholz. Seine erhobene Hand bezeugt, der da am Kreuz hängt, ist der Herr. Bereit sein heißt sich auf Christus neu ausrichten. Korrekturen des eigenen Handelns sind notwendig, damit der Ruf: Komm, Herr Jesus, aus der Tiefe des eigenen Herzens hervordringt.
Direkt unter der Kreuzesabnahme die Grablegung. Jesus gewickelt in weiße Tücher wie in Windeln und in wohlriechende Öle gesalbt. Maria, die ihn damals schon gewickelt hat, und Johannes, der vielleicht an unserer Stelle steht, wohnen der Grablegung bei. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Beide zeigen den tiefsten Punkt des Erlösungswerkes an. Er erniedrigte sich und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das Holz des Kreuzes ist das Holz der Krippe. Es scheint alles hoffnungslos, Der Herr ist tot, der Herr ist klein und schwach als Kind. Stillstand, die Welt wie angehalten. Und doch am Fuß des Kreuzes der Spruch, ut in omnibus glorificetur Deus, damit in allem Gott verherrlicht werde. Das Blut Christi fließt in das Dunkle, das den tödlichen Abgrund symbolisiert. Das Blut des Erlösers fließt in dieses Dunkel, das Blut, durch das die Menschheit erlöst wurde. Durch die Erlösung dürfen wir hoffen auf Christus, wenn er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Der adventliche Ruf Maranatha drückt dies aus. Herr, komm, ergreife uns, zieh uns an dich, hol uns aus dem Dunkel dieser Zeit in dein göttliches Licht.
Der Ostermorgen. Es ist das leere Grab zu sehen und ein auf dieses Grab zeigender Engel. In dem Grab Grabtücher. Links sind die vier Frauen, die im Markus-Evangelium genannt werden. Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome. Voll Sorge, wie des Grabes Stein zu bewegen sei, bedrückt ob der Geschehnisse der letzten Tage, sind sie gedanklich auf Tod und Hoffnungslosigkeit ausgerichtet. Daher ist ihr Erschrecken zu verstehen, als ihnen ein Engel entgegensieht und das Unfassbare, das Unglaubliche verkündet, so rexit Dominus vere. Jesus von Nazareth ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Der Welt ein großes Erbarmen ist ihr durch die Heilstat Jesu Christi geschenkt. Ohne diese Heilstat keine Erlösung. Ohne Erlösung kein Hoffen auf die Wiederkunft. Advent und Fastenzeit, respektive Ostern, können nur zusammengedacht werden. Isoliert ergeben sie keinen Sinn. Der Advent spannt den Bogen zwischen dem Erstkommen Jesu Christi, um das Erlösungswerk vollenden zu können, einmalig, nicht wiederholbar, und seiner Wiederkunft, aus der wir letztendlich Errettung erhoffen dürfen. Auf diesem Weg dürfen wir ihm entgegengehen.
Wie wir am Anfang schon festgestellt haben, ist Jesus Christus nicht in der Haltung des Gekreuzigten dargestellt, sondern als Auferstandener, als Verklärter. Es ist nicht die am Kreuz hängende Gestalt von Leid und Tod, sondern der mit seinen offenen Armen die Welt umfangende. Besonders gut sieht man am Querbalken den dunklen Hintergrund, rot umrandet und golden. Das kann man so interpretieren. Dunkel des Grabes Farbe wird von der Liebe überstrahlt, was die Wände rot färbt. Gold, die Farbe des Göttlichen, überwindet letztlich alles. Es ist eben nicht das Kreuz, das in den Mittelpunkt rückt, nur der Querbalken ist recht deutlich zu sehen. Es ist Christus selber. Er, der von den Toten auferstand, besteigt nun den Thron, tritt seine Königsherrschaft an, seine kommende Königsherrschaft. Eine weltliche Macht ließ ein Schild anbringen, auf dem genau dies schon angekündigt wurde. Jesus von Nazareth, König der Juden. Es greift natürlich weiter, als es sich die römische Macht vorstellen konnte. König des Himmels und der Erde. Das Kreuz wird zum Thron, Jesus Christus, König und Erlöser, Sieger über Sünde und Tod, Herr in Ewigkeit. Die Edelsteine im Nimbus lassen sich als die Gaben des Heiligen Geistes deuten, wie es in Jesaja 11,12 geschrieben steht. Auf ihm ruht der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Wir fügen noch hinzu, der Geist der Frömmigkeit.
Himmelfahrt. Im oberen Kreuzesabschnitt thront Christus. Seine Hand ist nicht zum Segen erhoben, insofern ist es also keine Pantokrator-Darstellung. Aber zwischen dem thronenden Christus und dem Auferstandenen befindet sich die historische Inschrift des Pilatus: Jesus von Nazareth, König der Juden. Die Schrift, die einen zum Tod Verurteilten beschreiben sollte, wird nun eingebettet zwischen dem, der den Tod besiegt hat, und der wahre König über das All ist. Unter dem thronenden Christus eine Versammlung. Unschwer ist Maria zu erkennen, begleitet von zwei Engeln. Maria, die Mutter der Kirche, umgeben von den Aposteln. Und die Apostel schauen nach oben. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier herum und schaut zum Himmel empor, so wie wir es in der Apostelgeschichte 1,11a lesen können. Es ist der Himmelfahrtstag. Er sitze zu Rechten des Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wiederkunft. Advent.
Diesem wiederkommenden Herrn in unsere dunkle Nacht, dem wollen wir auch nun in der Komplett entgegengehen und um sein Kommen flehen.